Gnade sei mit euch
und Friede von Gott, unserem Vater,
dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht in der Apostelgeschichte. Wie schon angekündigt, gehen wir weiter in unserer Reihe und heute stellen wir uns unter Gottes Wort aus Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 22. Mal zur Erinnerung, Petrus und Johannes hatten gerade im Namen Jesu Christi einen Mann, der über 40 Jahre alt war und lahm geboren ist, zum Laufen gebracht. Und das hat weitere 2000 Menschen dazu geführt, aufgrund der Predigt, die Petrus danach gehalten hat, sich zu Gott zu bekehren. Gott hat die Herzen verändert. Und was direkt danach passiert, das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 4, Abvers 1. Während sie, also Petrus und Johannes, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im Jahr 1840 hat der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Den Umbau seines Schlosses in Auftrag gegeben. Ja, das Berliner Stadtschloss war das Hauptschloss der preußischen Könige und Friedrich Wilhelm wollte ein Update für sein Schloss, das war schon mehrere Jahrhunderte alt. Und da er ein überzeugter Christ war, hat er eine Kapelle einbauen lassen und er hat auch auf der riesigen Kuppel des Schlosses ein Kreuz angebracht. Aber das deutlichste Zeichen für seinen Glauben, das war eine Inschrift, die er an dieser riesigen Kuppel des Schlosses hat anbringen lassen. Und die erste Hälfte dieser Inschrift lautet: Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters. Und das ist ein Satz, den sich der König nicht ausgedacht hat, sondern dieser Satz stammt aus der Bibel. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Er stammt sogar aus diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Vers 12. Und damals, vor fast 200 Jahren, hat es die Leute in Berlin nicht großartig aufgeregt. Ja, manche von ihnen haben vermutlich gesagt, naja, unser König, der ist schon ein bisschen fromm. Aber sonst war der christliche Glaube in der Öffentlichkeit einfach da. Jahrzehnte gingen ins Land, der Erste Weltkrieg kam, die preußischen Könige wurden abgesetzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde dann das Berliner Stadtschloss zerbombt. Und schließlich, einige Jahre später, hat die DDR-Regierung den Rest des Schlosses gesprengt. Aber in den letzten Jahrzehnten haben dann immer wieder Leute sich zu Wort gemeldet und die haben gesagt, wir sollten das Ding wieder aufbauen, dieses Stadtschloss. Und tatsächlich, irgendwann wurde das Projekt realisiert und vor 3 Jahren auch fertiggestellt. Man nennt es jetzt nicht mehr Stadtschloss, sondern es heißt jetzt Humboldt-Forum, aber es sieht dem alten Bau sehr ähnlich. Es hat auch wieder eine Kuppel und sogar der Bibelvers hat es auf die Kuppel geschafft. Ich weiß noch, wie ich vor 2 Jahren mit meiner Familie in Berlin war und das Ding war gerade fertig geworden und ich habe diese Kuppel gesehen und ich habe mich gewundert. Ich habe gedacht, in einer so gottlosen Stadt wie Berlin darf so ein Bibelvers einfach so für alle lesbar über der Stadt thronen. Und das auf einem Gebäude, was keine Kirche ist. Außer Jesus gibt es keinen Weg, keine Möglichkeit, gerettet zu werden. Bam, das ist eine Ansage. Und tatsächlich, es hat auch nicht lange gedauert, da ging das Protestieren los. Ja, das würde doch andere Religionen herabwürdigen, das wäre eine Form von Kolonialismus und Imperialismus. Kurz gesagt, heute im 21. Jahrhundert wissen wir doch alle, wenn es Gott überhaupt gibt, dann gibt es viele Wege zu Gott. Alles andere sei schließlich intolerant. Man hat sich dann darauf geeinigt, die Inschrift auf der Kuppel, die darf stehen bleiben. Aber es gibt jetzt eine Infotafel unten, die ordnet das Ganze ein. Warum erzähle ich diese Geschichte? Sie macht deutlich, dass Jesus mit seinem Anspruch, der König der Könige zu sein, nicht nur einer unter vielen, sondern der Einzige, dass er damit provoziert. An Jesus scheiden sich die Geister. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Aber warum ist das so? Um das zu verstehen, müssen wir ganz an den Anfang der Geschichte der Bibel gehen. Seit dem Sündenfall, seitdem Adam und Eva verbotenerweise von dieser Frucht gegessen haben, ist der Teufel der König oder der Fürst dieser Welt. Der Teufel hält diese Welt in der Umklammerung der Sünde, in der Rebellion gegen Gott. Aber Gott hat die Welt nicht aufgegeben. Bereits direkt nach dem Sündenfall in 1. Mose 3 hat er angekündigt, ich werde das Gegenprogramm starten. Ich werde ein Rettungsprogramm starten. Gott sagte, ich werde dem Teufel, dem Fürsten dieser Welt, einen Gegenkönig gegenüberstellen. Und zwischen diesen beiden Fürsten, zwischen diesen beiden Königen wird Krieg herrschen. Und am Ende wird mein Gegenkönig diesen Krieg gewinnen. Und dieser Gegenkönig, den Gott geschickt hat, ist niemand anderes als Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber seit dieser Ankündigung Gottes gibt es 2 Königreiche auf dieser Welt. Diese Königreiche sieht man nicht auf den ersten Blick. Der Fürst dieser Welt ist König über die Menschen, die Gott nicht kennen. Es gibt eben auch Gottes Königreich. Und in diesem Königreich leben Gottes Freunde unter Gottes Herrschaft. Also wir, seine Kinder. Aber Gott sagt noch mehr. Er sagt nicht nur, die beiden Könige befinden sich im Kriegszustand. Es wird eben auch Krieg geben zwischen den beiden Königreichen. Und das sehen wir dann in der ganzen Geschichte des Alten Testaments. Ja, da ist Abraham, der Freund Gottes, und der kämpft gegen die feindlichen Könige, die Lot geraubt haben. Später sehen wir Mose und die Israeliten, das Volk Gottes, gegen die Ägypter und Pharao. Oder später das Volk Israel gegen die Völker drumherum, Amalekiter, Philister und wie sie alle heißen. Und dann irgendwann hat Gott tatsächlich seinen König in diese Welt geschickt. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und gerade während Jesus hier auf der Erde war, hat der Teufel alles versucht, um Jesus aufzuhalten. Alles. Aber seit dem Tod von Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung ist der Krieg gewonnen. Gottes Königreich hat gesiegt und der Teufel hat verloren. Aber bis Jesus jetzt ein zweites Mal wiederkommt, gibt es immer noch Schlachten, immer noch Kämpfe. Ja, und das ist ganz wichtig, um das, was wir heute lesen und hören, zu verstehen. Der Krieg ist gewonnen. Die Kämpfe sind aber noch nicht vorbei. Und als Christ stehst du mitten in diesen Kämpfen. Ja, wir kämpfen heute nicht mehr mit gegen Fleisch und Blut. Ja, das haben die Kinder Gottes zur Zeit des Alten Testaments oft getan. Ja, mit der Steinschleuder zum Beispiel gegen Goliath. Aber wir kämpfen. Es gibt sogar für diesen Kampf eine Rüstung in Epheser 6, die sogenannte geistliche Waffenrüstung. Und es ist etwas, was du niemals vergessen darfst in deinem Leben als Nachfolger von Jesus. Du stehst in einem Kampf. Weißt du, was der erste Schritt ist, wie der Teufel versucht, diesen Kampf gegen dich zu gewinnen? Er versucht, dass du vergisst, dass es überhaupt einen Kampf gibt. Nie sind Menschen wehrloser, wenn sie nicht damit rechnen, angegriffen zu werden. Und wir vergessen es immer wieder, dass wir in einem Kampf sind, weil wir das so selten spüren. Aber es ist sehr gefährlich, das zu vergessen. Denn von 0 auf 100 kann es passieren, dass Gott dich in diesem Kampf an die Front versetzt. Oder dass der Teufel dich von hinten überfällt und anfällt. Und dann bist du besser vorbereitet. Und um uns jetzt auf diese Kämpfe vorzubereiten, gibt es in der gesamten Bibel immer wieder Erzählungen, Berichte, wo wir sehen, wie Gottes Kinder diesen Kampf gekämpft haben. Und so einen Bericht haben wir heute. Dort sind Petrus und Johannes für das Königreich Gottes gegen die jüdischen Anführer, das Königreich des Fürsten dieser Welt. Und es ist mein Gebet, dass du durch diesen Kampf, den wir hier sehen, für deinen Kampf heute lernst. Mein Thema für heute lautet der Kampf zwischen den Königreichen. Und ich habe drei Punkte. Dieser Kampf entzündet sich oft am Zeitgeist, entscheidet sich durch Jesus und enttarnt deinen Glauben. Der Kampf zwischen den Königreichen entzündet sich oft am Zeitgeist, entscheidet sich an Jesus und enttarnt deinen Glauben. Nicht alles an König Jesus provoziert. Jesus ist Liebe. Das darfst du ohne Probleme heute sagen. Keiner hat ein Problem mit Liebe. Oder christliche Werte sind einfach so gut und wichtig. Das regt niemanden auf. Aber andere Aussagen über oder von Jesus provozieren. Und das Spannende ist, welche Aspekte an Jesus stören und provozieren, das ändert sich mit den Jahrhunderten, mit der Zeit. Jesus provoziert immer. Aber je nach Kultur und Zeit sind es andere Dinge, die an Jesus provokativ sind. Ja, zum Beispiel dieser Vers an der Kuppel des Schlosses. Im 19. Jahrhundert hat das kaum jemanden gejuckt. Heute sorgt es für Empörung. Menschen stoßen sich in unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Dingen, wenn es um Jesus geht. Und ganz häufig sind es die Dinge, wo Jesus als Person und als Lehrer in deutlichem Widerspruch steht zu dem Zeitgeist, zu dem, was in der Kultur gerade gedacht und geglaubt wird. Und weil der Zeitgeist zwar immer gegen Jesus ist, sich aber auch ständig ändert, sind es immer andere Dinge, die an Jesus provozieren. Mein erster Punkt, der Kampf zwischen den Königreichen entzündet sich oft am Zeitgeist. Springen wir jetzt rein in die Geschichte. Ja, es ist nicht lange her, da war an Pfingsten die neutestamentliche Gemeinde entstanden. 3000 Leute waren zum Glauben gekommen und die ersten Christen, die haben ihren Glauben so gewinnend gelebt, dass sie überall beliebt waren, selbst bei den Leuten in Jerusalem, die nicht zum Glauben gekommen waren. Es gab eine Ausnahme. Und das waren die obersten Juden. Die haben vor Wut geschäumt. Erstmal haben sie nichts unternommen. Vielleicht haben sie gehofft, ja, der Hype um Jesus, der wird sich schon bald legen. Dann sind wir unser Problem los. Aber Pustekuchen. Eine kurze Zeit später heilen Petrus und Johannes diesen lahmen Mann im Tempel, Kapitel 3. Und nach der anschließenden Predigt von Petrus kommen weitere 2000 Menschen zum Glauben. Ja, Vers 4. Aber viele von denen, die das Wort gehört haben, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Ja, von wegen nur ein Hype. Und das ruft die Obersten der Juden jetzt auf den Plan. Es muss gehandelt werden, Vers 1. Ja, während sie, Petrus und Johannes, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Ja, erstmal die Männer zum Schweigen bringen. Ja, eine Nacht selber drüber schlafen und dann morgen überlegen, wie wir irgendwie dieses Problem gelöst kriegen. 5000 Leute, das kann man nicht mehr wegdiskutieren. Jetzt versetzen wir uns mal für einen Moment in so einen Soldaten der römischen Besatzungsmacht. Ja, vielleicht der Gefängniswärter von dem Gefängnis, wo Johannes und Petrus jetzt die Nacht verbringen mussten. Kommt das irgendwie mit? So zwei harmlose Männer werden einfach ins Gefängnis geworfen, weil sie im Tempel gesprochen haben. Ja, was denkt er sich? Der denkt sich vermutlich, oh Mann, diese aggressiven Juden, jetzt haben sie schon wieder einen internen theologischen Konflikt, so wie bei diesem Jesus, und das Ganze muss schon wieder so eskalieren. Ja, und so hat es ausgesehen für neutrale Beobachter. Aber das ist nur die vordergründige Sichtweise. Wenn wir hinter die Kulissen schauen, dann ist das kein intrareligiöser Streit. Nein, wir sehen hier live, wie die beiden Königreiche dieser Welt aufeinander prallen. Und von 0 auf 100 stehen Petrus und Johannes an der Front und dürfen hier eine Nacht im Knast verbringen. Und sich die ganze Nacht vermutlich fragen, was werden die wohl morgen mit uns anstellen? Eskalation in Jerusalem. Die Frage ist doch, was hat die obersten Juden so sehr gestört an der Predigt von Johannes und Petrus? Ja, wenn es um die Anführer der Juden zur Zeit von Jesus und den Aposteln geht, dann denken die meisten Christen als erstes an die Pharisäer. Ja, mit keiner Gruppe von Juden hatte Jesus ja so viele Auseinandersetzungen. Aber man muss wissen, dass die Pharisäer unter den politisch einflussreichen Juden klar in der Minderheit waren. Jesus hat sie immer wieder kritisiert für ihre Gesetzlichkeiten, ihre Heuchelei. Aber dabei darf man eine Sache nicht vergessen. Immerhin haben die Pharisäer das Wort Gottes ernst genommen. Und sie wollten Gott gefallen. Ja, sie haben dabei zwar so gut wie alles falsch gemacht, aber sie hatten diese Zielrichtung, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Viel einflussreicher, politisch gesehen, unter den Juden war eine andere Gruppe. Und das sind die Sadduzäer. Wir lesen von ihnen in Vers 1. Und tatsächlich war die Mehrheit der politisch einflussreichen Juden Sadduzäer. Also die übergroße Mehrheit des Hohen Rates. Und fast immer auch der Hohepriester war ein Sadduzäer. Wenn wir so wollen, die Sadduzäer waren die Liberalen der damaligen Zeit. Ja, die Pharisäer die konservative Minderheit und die Sadduzäer die liberale Mehrheit. Und die Sadduzäer waren massiv vom Zeitgeist geprägt. Und der Zeitgeist damals war geprägt vom griechischen Denken. Und einer der wichtigsten Glaubenssätze damals war, es gibt keine Auferstehung. Ja, mit der griechischen Philosophie ist es nicht ganz so leicht, aber wichtig ist, für den Zeitgeist damals galt Auferstehung, vor allem eine Auferstehung mit einem Körper, also eine leibliche Auferstehung, das geht gar nicht. Also haben die Sadduzäer logischerweise, weil sie so vom Zeitgeist geprägt waren und ihm folgen wollten, nicht an die Auferstehung geglaubt, obwohl das Alte Testament durchaus davon spricht. Ja, offiziell nannten sie sich Juden. Aber faktisch glaubten sie dem griechischen, also dem heidnischen Zeitgeist. Sie standen also ganz eindeutig auf der Seite der Feinde Gottes. Und genau das ist dann auch der Punkt, der sie so provoziert, Vers 2. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie, die Apostel, das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Ja, die Pharisäer haben Jesus immer Gotteslästerung vorgeworfen. Jesus hatte behauptet, der Sohn Gottes zu sein, und das hat sie aufgeregt, das hat sie provoziert. Für die Sadduzäer war die Auferstehung der Knackpunkt. Interessanterweise noch nicht einmal die Auferstehung von Jesus. Ja, wenn man genau hinschaut, in Vers 2 ist das Hauptproblem die Auferstehung in Jesus. Das heißt, die Sadduzäer haben sich darüber aufgeregt, dass Petrus und Johannes den Menschen gesagt haben, weil Jesus auferstanden ist, könnt auch ihr Menschen auferstehen, wenn ihr an Jesus glaubt. Und das war gegen alles, was die Sadduzäer geglaubt haben. Das war gegen alles, wovon die Sadduzäer überzeugt waren. Das war gegen alles, was die Menschen aus Sicht der Sadduzäer glauben sollten. Es war aus ihrer Sicht ein Frontalangriff auf ihr Königreich. Wie reagieren sie? Ja, erst landen Petrus und Johannes für eine Nacht im Gefängnis und am nächsten Morgen müssen sie antreten, Vers 5. Es geschah aber am folgenden Morgen, sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten, auch Hannas, der Hohepriester und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren, ja, das ist diese gesamte Sadduzäer-Clique. Vers 7, und sie stellten sie, Petrus und Johannes, in ihre Mitte und fragten sie, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? König Jesus provoziert. Jesus bleibt derselbe, aber der Zeitgeist ändert sich. Damals war es die Auferstehung, die provoziert hat. Ja, heute sind es vor allem Fragen rund um Identität und Sexualität. Oder eben dieser Exklusivitätsanspruch von Jesus. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Oder hier Vers 12. In keinem anderen Namen werden wir gerettet. Die Kuppel vom Stadtschloss. Und das sind nicht immer unbedingt die ganz zentralen Themen unseres Glaubens. Können ganz zentral sein, müssen aber nicht. Aber es sind immer die Dinge, auf die der Zeitgeist prallt. Und ich höre oder lese dann manchmal, warum redet ihr Christen eigentlich so viel über Fragen der sexuellen Orientierung und Identität? Oder es kommen Christen zu mir und die sagen, ach, das ist doch kein so zentrales Thema. Kann man da nicht unterschiedlicher Meinung sein? Es geht doch um Jesus, es geht doch nicht um solche Randfragen. Ja, das geht nicht. Denn gerade diese Randfragen, die meistens gar nicht so sehr Randfragen sind, die werden plötzlich ganz zentrale Fragen, wenn sie der Punkt sind, wo der Zeitgeist auf Jesus prallt. Beziehungsweise wo die beiden Königreiche aufeinander prallen. Und deswegen sind die Fragen in unterschiedlichen Jahrhunderten unterschiedlich. Aber der Kernpunkt ist immer derselbe. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Jesus nachfolgst, dann stehst du in einem Kampf. Und du stehst dabei nicht immer an der Front. Aber es kann eben passieren, dass du wie Petrus und Johannes von 0 auf 100 an die Front geworfen wirst. Und dann musst du vorbereitet sein. Und die gute Nachricht ist, du stehst zwar in diesem Kampf, aber du stehst nicht nur auf der richtigen Seite. Du stehst auch auf der Siegerseite. Denn Jesus hat durch Kreuz und Auferstehung den gesamten Krieg bereits gewonnen. Und das wird vor allem deutlich in diesem Gespräch, was die obersten Juden mit den beiden Aposteln führen. Mein zweiter Punkt, der Kampf zwischen den Königreichen entscheidet sich durch Jesus. Petrus und Johannes stehen hier im Kampf. Aber sie erzählen vom gewonnenen Krieg. Völlig ohne Handbremse erklärt Petrus, was die Heilung dieses Mannes mit der Auferstehung und mit Jesus zu tun hat. Ja, kleine Randnotiz, der ehemalige Lahme, der in Kapitel 3 vor allem dadurch aufgefallen ist, dass er die ganze Zeit rumgehüpft ist, der taucht hier wieder auf. Und in Vers 14 lesen wir, dass er beim Verhör ganz in der Nähe von Petrus und Johannes stand. Ja, jetzt hüpft er nicht mehr, jetzt steht er. Aber auch das ist bemerkenswert. Wahrscheinlich war er so dankbar, dass er freiwillig mit den beiden an die Front gegangen ist. An der Seite von Petrus und Johannes, das war allen klar, gab es an dem Tag keinen Blumentopf zu gewinnen. Aber der geheilte Lahme ging mit. Und Petrus sagt, Jesus hat diesen Mann gesund gemacht. Ja, ihr Juden habt Jesus zwar umgebracht, aber Jesus ist auferstanden. Und diese Auferstehungskraft Jesu, die hat die Beine dieses Lahmen wieder aufstehen lassen. Ihr habt Jesus als scheinbar wertlosen Stein weggeworfen. Aber Gott hat diesen Jesus zum Zentralen, zum Wichtigsten, zum Eckstein gemacht. Und zwar zum Eckstein der Weltgeschichte. Und weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus der Eckstein ist, gibt es keinen anderen Weg, um errettet zu werden. Es gibt keinen anderen Weg für Menschen, um selbst nach dem Tod zu leben. Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil oder Rettung. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist der Vers von der Kuppel. Das, was da bei Tod und Auferstehung passiert ist, ist vor allem dann krass, wenn wir es uns im Bild dieses Krieges vorstellen. Ja, Jesus gegen den Teufel. Und der Teufel hat es scheinbar geschafft. Jesus steht kurz davor zu sterben. Jesus hat verloren. Und dann kommt dieser Satz, es ist vollbracht, dieser Satz, der mitten in die Finsternis hineingebrüllt wird. Und 3 Tage später lebt Jesus. Für ein paar Stunden sah der Teufel von außen, für alle, die zugeschaut haben, wie der sichere Sieger aus. Aber in gerade diesen Stunden hat er verloren. Nicht nur eine Schlacht, nicht nur den Kampf, sondern den gesamten Krieg. Ja, während der eine König scheinbar den anderen besiegt, besiegt der andere den einen. Das ist das Wunder von Golgatha. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg auf Golgatha. Und deswegen ist in Jesus und nur in Jesus Rettung zu finden. Petrus ist in seiner Ansprache diesmal sehr kurz, aber er ist knallhart. Er bekennt die Auferstehung von Jesus, er bekennt die Auferstehungskraft, die davon ausgehend alle bekommen, die an Jesus glauben. Und er macht das gegen die Auferstehungsleugner, die ihn gerade verhören. Ja, er spricht dem Zeitgeist mitten ins Gesicht, in your face, wenn wir so wollen. Und andererseits sagt er den obersten Juden knallhart auch noch ins Gesicht, ihr seid übrigens die, die Jesus umgebracht haben. Das hat er in der Pfingstpredigt gesagt, in Kapitel 2, der Tempelpredigt in Kapitel 3 und jetzt wieder. Und dieses Mal zitiert er noch Psalm 118, ihr habt Jesus wie einen wertlosen Stein weggeschmissen, aber Gott hat ihn zum Eckstein gemacht. Und wie reagieren jetzt die obersten Juden auf diese doppelte Provokation? Das ist ja jetzt die spannende Frage. Aber wenn es da Zuschauer gegeben hat, haben vermutlich alle die Luft angehalten. Was passiert jetzt? Und ich finde, die reagieren erstaunlich locker. Ja, es sind schon Menschen wegen weniger umgebracht worden. Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ich habe mich gefragt, warum sind die so entspannt? Ja, die sind nur in Anführungszeichen verwundert. Antwort lautet, weil sie wissen, dass Petrus recht hat. Vers 14. Da sie den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schicken sie Petrus und Johannes erstmal nach Hause und beratschlagen sich. Ja, und diese Beratschlagung ist etwas absurd. Sie sitzen da und sie wissen, Petrus und Johannes haben recht. Ja, vielleicht nicht mit allem, aber mit vielem, was sie sagen. Sie wissen auch, Petrus und Johannes sind beliebt beim ganzen Volk. Und das Volk weiß, was mit dem Lahmen passiert ist. Aber das zuzugeben, das geht nicht. Ja, eigentlich haben Petrus und Johannes recht, aber das darf nicht sein. Also, Vers 17, wir drohen ihnen, dass sie ja nicht mehr von Jesus reden. Ja, so einen Wischi-Waschi-Plan machst du nur, wenn du kein Argument auf deiner Seite hast. Ja, sie hatten ja eigentlich alles in der Hand, die politische Macht. Sie waren mehr, sie waren stärker, sie waren einflussreicher. Aber alles, was ihnen einfällt, ist, wir drohen ihnen. Und so geht der Plan auch richtig schief. Vers 19, aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. In anderen Worten, die beiden halten nicht ihren Mund. Die Drohungen laufen ins Leere. Wir können auch gar nicht anders. Ja, aus Sicht der obersten Juden ist das eine sehr freche Antwort. Und trotzdem haben sie die Fakten und die öffentliche Meinung gegen sich. Und so bleibt ihnen nichts übrig, als Petrus und Johannes freizulassen. Und die Frage ist, woher kommt dieser Mut bei Petrus und Johannes? Ich meine gerade bei Petrus. Ja, er steht hier vor dem Hohen Rat, vor dem obersten jüdischen Gericht. Und er ist klar, er ist mutig und er ist schlagfertig. Das ist ein paar Wochen her, da stand Petrus nicht vor dem Hohen Rat. Er hat nur im Hof des Hohen Rates gesessen. Er war auch nicht angeklagt. Er hat nur einen Prozess im Hohen Rat beobachtet, nämlich den von Jesus. Und dreimal wurde er gefragt, ob er Jesus kennt und mit ihm unterwegs war. Völlig harmlose Frage. Und dreimal hat er das geleugnet. Ja, da war zum Beispiel dieser Magd des Hohen Rates, den damals gefragt hatte. Ja, warst du nicht auch mit dem Jesus zusammen? Und stellt euch mal vor, die ist jetzt wieder da, ein paar Wochen später, und die reibt sich die Augen. Sag mal, Petrus, bist du's? Oder ist es dein mutig geratener Zwillingsbruder? Was ist mit dir passiert? Ja, damals im Hof des Hohen Rates, da hat ihm schlimmstenfalls ein böser Blick gedroht, Hätte ihn vielleicht ausgelacht? Bist auch mit dem Spinner unterwegs gewesen? Jetzt droht ihm die Todesstrafe. Damals war er der Angsthase, jetzt ist er die Standhaftigkeit in Person. Und die Frage ist, was ist in der Zwischenzeit passiert? Die Antwort ist, König Jesus hat den Krieg gewonnen. Petrus steht in dieser Schlacht, in diesem Kampf. Er steht direkt an der Front, aber er weiß, der Krieg ist gewonnen. Und in diesem Wissen, mit diesem Glauben, steht er hier wie der Fels in der Brandung. Und in diesem Kampf wird der Glaube von Petrus und Johannes deutlich. Denn was du wirklich glaubst, wovon du wirklich überzeugt bist, das stellt sich heraus, wenn du für deinen Glauben unter Druck gerätst. Der dritte Punkt, der Kampf zwischen den Königreichen enttarnt deinen Glauben. Bisher waren wir vor allem auf der inhaltlichen Ebene unterwegs. Der Hohe Rat sagt etwas, fragt etwas, die Apostel antworten. Aber wir haben eben schon gesehen, nicht nur die Antworten der Apostel sind beeindruckend, sondern auch die Art und Weise, wie sie auftreten. In Vers 13 wird das als Freimütigkeit bezeichnet. Ja, und dann diese Antwort auf den Befehl, den Mund zu halten am Ende. Petrus und Johannes sagen ja nicht, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Punkt. Sondern Petrus sagt in Vers 19, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Ja, in dieser Aussage steckt ja nicht nur drin, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, sondern da steckt auch noch drin, hier drüben ist Gott mit seinem Königreich und uns und dann kommt ein tiefer Graben und auf der anderen Seite bei den Feinden Gottes seid ihr. Und deswegen geht es nicht, euch zu gehorchen und gleichzeitig Gott. Und das alles sagen sie als Menschen, die kein Theologiestudium hinter sich haben, die auch keine Ausbildung in Redekunst hinter sich hatten. Und in Vers 13 werden sie deshalb auch als ungelehrte Leute und Laien bezeichnet. Das griechische Wort, was hier steht, das kennt ihr alle, das heißt nämlich Idiotai, also Idioten. Woher kommt dieser Glaube, der uns alle Petrus ja kaum wiedererkennen lässt, wenn wir das mit den Geschichten in den Evangelien vergleichen? Die Antwort steht in Vers 8. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist war ja der, der von Jesus aus dem Himmel gesandt wurde. Der Heilige Geist war der, der Jesus die Kraft gegeben hat, den gesamten Krieg zu gewinnen. Und es ist jetzt derselbe Heilige Geist, der Petrus dazu befähigt, in diesem Kampf zu bestehen. Und diese Drucksituation, die hat den Glauben von Petrus enttarnt. Das Problem bei unserem Glauben ist ja, der ist nicht sichtbar. Und erst wenn der Glaube getestet wird, erst dann, wenn dein Glaube herausgefordert ist, wird deutlich, wie es um deinen Glauben wirklich steht. Und wenn du Jesus ernsthaft nachfolgst, dann wirst du in deinem Leben in Situationen kommen, wo dein Glaube eben geprüft wird, enttarnt wird. Und ich möchte dir am Ende dieser Predigt 10 Prinzipien aus dieser Begebenheit mitgeben, die in solchen Situationen wichtig sind, wenn dein Glaube geprüft wird. Erstens, es kann schneller gehen, als du denkst. Heute ist noch alles ruhig, morgen stehst du an der Front. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich darauf vorbereitest. Wie kann es aussehen, sich darauf vorzubereiten? Bete um Kraft, dass Gott deinen Glauben gerade für solche Situationen stärkt. Er bereite dich darauf vor, zu antworten, wenn du gefragt wirst. Petrus selbst schreibt in seinem ersten Brief, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem, der Rechenschaft von euch fordert für euren Glauben. Zweitens, seid ihr bewusst, oft kommen die schlimmsten Angriffe von denen, die eigentlich behaupten, auf der Seite Gottes zu stehen, was gar nicht tun. Das klingt unfassbar, ist aber heute nicht anders als damals. Damals waren es die Sadduzäer, es waren die Leiter des jüdischen Volkes, die Petrus und Johannes ins Gefängnis geworfen haben. Ja, heute, gerade hier in unserem Land, ist eine der Institutionen, die den Zeitgeist am meisten pusht gegen Gottes Königreich, ausgerechnet die evangelische Kirche in Deutschland. Ja, gerade in den letzten Wochen ist es wieder deutlich geworden, als ausgerechnet von dort die Forderung kam, das Abtreibungsrecht noch weiter zu liberalisieren. Drittens, der Zeitgeist, also das, was die Kultur fordert und feiert, ist aller Wahrscheinlichkeit das, wo dein Glaube an Jesus herausgefordert wird. Wo du herausgefordert sein wirst, Farbe zu bekennen. Ja, damals bei Petrus und Johannes war es die Auferstehung. Das ging damals gar nicht. Heute sind es eher Fragen rund um Regenbogen, Evolution oder Abtreibung. Viertens, du sollst den Autoritäten dieser Welt gehorchen. Aber dieser Gehorsam hat Grenzen. Wir hatten das in den letzten Jahren, gerade auch wegen Corona, in Predigten immer wieder. Und hier in diesem Abschnitt finden wir die klarste aller Grenzen. Es sind die Gebote Gottes. Du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Fünftens, du wirst in deiner Umgebung mit deinen Überzeugungen anecken. Aber achte darauf, dass in allen anderen Bereichen, dass du dort ein vorbildliches Leben führst und ein gutes Verhältnis hast, zum Beispiel zu deinen Nachbarn, zu deinen Vorgesetzten, zu deinen Kollegen und so weiter. Es ist hier in der Begebenheit spannend zu sehen. Warum sind Petrus und Johannes menschlich gesprochen hier so glimpflich davongekommen? Die Antwort lautet, weil sie so beliebt beim Volk waren, Vers 21. Ja, die meisten im Volk waren keine Christen, aber sie haben das vorbildliche Leben der Christen gesehen und erlebt. Und das war in dieser Situation enorm wichtig für Petrus und Johannes. Sechstens, Glaube und Politik lassen sich nicht komplett voneinander trennen. Die Gemeinde ist keine politische Partei. Aber gerade in unserer heutigen Zeit sind viele Fragen unseres Glaubens auch politische Fragen geworden. Thema Abtreibung, Thema Ehe für alle, Verbot und Einschränkung von Gottesdiensten. Ihr schaut mal hier hin, bei Petrus und Johannes wurde sogar die Auferstehung zum Politikum. Da es um den Kampf zweier Königreiche geht, die unser ganzes Leben umfassen, hat unser Glaube eben auch immer wieder eine politische Seite. Siebtens, es ist eine schwere Sünde in Situationen, wo dein Glaube geprüft wird, nicht treu zu Jesus zu stehen. Jesus sagt in Matthäus 10, wir haben das eben gelesen, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Nimm deine Verantwortung hier nicht auf die leichte Schulter. Achtens, in einer Situation nicht treu zu Jesus zu stehen, ist aber auch nicht die unvergebbare Sünde. Auch das zeigt uns ja Petrus in seinem Leben. Er hatte Jesus dreimal verleugnet und er durfte doch zurückkommen. Ja, und wenn du in eine Drucksituation kommst und wenn du dort versagst, wenn dein Glaube enttarnt wird und sich irgendwie herausstellt, er ist ziemlich klein, dann lauf gerade in die offenen Arme von Jesus und ruf ihm zu, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Neuntens, derselbe Heilige Geist, der hier in Petrus gewirkt hat, der lebt auch in dir. Es ist seine Kraft, die dich ausrüstet. Jesus hatte dem Petrus und den anderen Jüngern versprochen vor seinem Tod, wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Nein, das hat Jesus den Aposteln versprochen. Und ich habe mich gefragt, gilt das auch dir und mir? Wir sind ja keine Apostel. Aber dann ist mir etwas aufgefallen. Nur zwei Kapitel später landet der nächste Christ vorm Hohen Rat. Ein Mann namens Stephanus. Und wie du und ich und anders als Petrus war der kein Apostel. Aber wir lesen über ihn in Apostelgeschichte 6, Vers 10. Und sie, die obersten Juden, konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Stephanus war genau wie du, kein Apostel. Und dennoch hat er denselben Heiligen Geist wie du. Und zehntens, Jesus hat den Krieg schon gewonnen. Und alles, was für uns bleibt, sind nur noch Kämpfe. Ja, und diese Kämpfe sind ernst. Diese Kämpfe können dich sogar in deinem Leben, auch wenn du es heute vielleicht nicht glaubst, die können dich alles kosten. Dein Ruf, dein Geld, deine Familie, vielleicht sogar dein Leben. Ja, Petrus ist hier in dieser Situation glimpflich davongekommen. Der Überlieferung nach ist ein weiterer Kampf Jahre später nicht so glimpflich ausgegangen. Auf Befehl des Kaisers Nero soll er in Rom für seinen Glauben gekreuzigt worden sein, und zwar kopfüber. Ich weiß nicht, was es dich kosten wird, aber eine Sache ist sicher. Es ist auch eine Sache, die dem preußischen König Friedrich Wilhelm bei der Gestaltung seiner Kuppel wichtig war. Auf der Kuppel steht ja, es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, Vers 12. Das ist nur die erste Hälfte. Denn der Satz geht auf der Kuppel weiter. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Weißt du, das wird eines Tages ganz sicher passieren, weil Jesus schon gewonnen hat. Und das wird kein schöner Tag für die, die ihr ganzes Leben auf der falschen Seite gestanden haben. Tragischerweise müssen sie sich dann beugen vor Gottes Macht, vor seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und sie müssen anerkennen, wir haben verloren. Aber wir dürfen uns beugen vor dem König, der sein Leben für dich und mich gegeben hat, damit wir auf der Siegerseite stehen. Und vielleicht knien wir dann vor unserem König neben Petrus und Johannes, die uns den Weg vorausgegangen sind. Aber wie auch immer, ganz sicher knien wir voller Dankbarkeit vor dem König, der den Krieg für uns gewonnen hat, der uns durch seinen Geist ausgerüstet hat für alle unsere Kämpfe und der uns durchgetragen hat bis ans Ziel. Amen.